Liebe Hörerinnen und Hörer, in mehreren Folgen behandelt Herr Dr. Peter Egger aus Brixen im Südtirol die Einführung ins Alte Testament. Herr Dr. Peter Egger ist dreifacher Doktor. Nach dem Besuch des Jesuitenkollegs Stella Martutina in Feldkirch studierte er Philosophie, Geschichte, Theologie und Religionspädagogik in Padua, Innsbruck, Salzburg und London. Er unterrichtet als Oberschullehrer Religion, Philosophie und Geschichte am Bischöflichen Gymnasium Vincentinum in Brixen. Wir wünschen Ihnen viel Erbauung und geistlichen Gewinn mit dem Alten Testament und Dr. Peter Egger.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie auch meinerseits sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen und ich bedanke mich für die freundlichen Worte der Einführung. In den vergangenen Sendungen haben wir uns mit dem bekannten König David beschäftigt. Und da haben wir gehört, wie dieser David in dem kleinen Ort Bethlehem zur Welt gekommen ist und wie er dort als Hirte gewirkt hat. Wir haben dann gehört, wie er vom Propheten Samuel geheim zum König geweiht worden ist und wie er sich dann am Königshof von König Saul aufgehalten hat. Eine ganz interessante Geschichte war dann auch sein Kampf mit dem Riesen Goliath. Und da haben wir erlebt, wie dieser junge David wohl Gottvertrauen in den Kampf gegangen ist. Und dann haben wir schließlich erfahren, dass David zum König gesalbt worden ist und offiziell auch als König inthronisiert worden ist. Heute wollen wir nun ein dunkles Kapitel aus dem Leben von König David betrachten. Wir gehen dabei immer in derselben Weise vor, dass wir die wichtigsten Stellen aus dem Alten Testament vorlesen, sie auf uns einwirken lassen und dass wir dabei auch überlegen, was Gott uns hier sagen möchte. Wir wollen also diese Heilige Schrift in einer ganz einfachen Weise betrachten und gleichzeitig Gott bitten, dass er uns bei der Lektüre, beim Lesen dieser Schriftstellen mit seinem Geist erfüllt. Und so wollen wir nun diese Geschichte von David und Bathseba hören. Dazu schlagen Sie bitte auf im zweiten Buch Samuel, das 11. Kapitel. Und da beginnen wir dann beim Vers Nummer 1. Also zweites Buch Samuel, 11. Kapitel, Vers 1. Und da lesen wir dann von Vers 1 bis Vers 18 und dann noch von Vers 26 bis Vers 27. Um die Jahreswende, zu der Zeit, in der die Könige in den Krieg ziehen, schickte David den Feldherrn Joab mit seinen Männern und ganz Israel aus und sie verwüsteten das Land der Ammoniter und belagerten die Stadt Rabba. David selbst aber blieb in Jerusalem. Als David einmal zur Abendzeit von seinem Lager aufstand und auf dem Flachdach des Königspalastes hin und her ging, sah er von dort aus eine Frau, die badete. Die Frau war sehr schön anzusehen. David schickte jemand hin und erkundigte sich nach ihr. Man sagte ihm, das ist Bathseba, die Tochter Amiels, die Frau des Hethiters Uriah. Darauf schickte David einen Boten zu ihr und ließ sie holen. Sie kam zu ihm und er schlief mit ihr. Dann kehrte sie in ihr Haus zurück. Die Frau aber war schwanger geworden und schickte deshalb zu David und ließ ihm mitteilen, ich bin schwanger. Darauf sandte David einen Boten zum Feldherrn Joab und ließ ihm sagen, Schick den Hethiter Uriah zu mir. Und Joab schickte Uriah zu David. Als Uriah zu ihm kam, fragte David, ob es Joab und dem Volk gut gehe und wie es mit dem Kampf stehe. Dann sagte er zu Uriah, geh in dein Haus hinab und wasch dir die Füße. Uriah verließ das Haus des Königs und es wurde ihm ein Geschenk des Königs nachgetragen. Uriah aber legte sich am Tor des Königshauses bei den Knechten seines Herrn nieder und ging nicht in sein Haus hinab. Man berichtete David, Uriah ist nicht in sein Haus hinabgegangen. Darauf sagte David zu Uriah, bist du nicht gerade von einer Reise gekommen? Warum bist du nicht in dein Haus hinuntergegangen? Uriah antwortete David, die Bundeslade und Israel und Juda wohnen in Hütten. Und mein Herr Joab und die Knechte meines Herrn lagern auf freiem Feld. Und da soll ich in mein Haus gehen, um zu essen und zu trinken und bei meiner Frau zu liegen? So wahr du lebst und so wahr deine Seele lebt, das werde ich nicht tun. Darauf sagte David zu Uriah, bleib auch heute noch hier. Morgen werde ich dich wegschicken. So blieb Uriah an jenem Tag in Jerusalem. Am folgenden Tag lud David ihn ein, bei ihm zu essen und zu trinken, und machte ihn betrunken. Am Abend aber ging Uriah weg, um sich wieder auf seinem Lager bei den Knechten seines Herrn niederzulegen, und er ging nicht in sein Haus hinab. Soweit diese Stelle. Wir hören also, dass hier König David während eines Feldzuges auf dem Dach von seinem Palast wandelt. Das war ein Flachdach und da schaut er hinunter in die Stadt Jerusalem und da schaut er durch ein Fensterzimmer in ein Badezimmer hinein und erblickt eine Frau, die sich badet. Er lässt sie holen, schläft mit ihr und die Frau wird schwanger. Und nun versucht David, den Mann von dieser Frau vom Feld holen zu lassen. Und er bedrängt diesen Mann in der Hoffnung, dass dieser Mann dann mit seiner Frau schläft. Und auf diese Art und Weise kann er dann diese Schwangerschaft dem Mann zuschreiben. Aber der Mann, es war ein Ausländer, ein Hethiter, der mit dieser Bathseba verheiratet war, der ging nicht auf diesen Wunsch ein. Und die Begründung war sehr einfach. Wenn meine Mitkämpfer auf freiem Feld schlafen müssen, dann kann doch ich nicht als ein Kämpfer des Volkes Israel nach Hause kommen und mich zu Hause in mein Bett legen. Das passt doch gar nicht zusammen. Meine Kameraden, die sind im Feld, die müssen kämpfen und liegen auf freiem Feld und ich soll in mein Haus gehen und mich in mein weiches Bett legen. Und das gibt er auch dem König zu verstehen. Der König merkt, dass sein Plan nicht aufgeht und da ladet er ihn noch einmal ein und gibt ihm zu essen und zu trinken und er versucht ihn dann entsprechend mit Alkohol zu bearbeiten. Aber auch dieses Mal geht Uriah nicht nach Hause und schläft nicht mit seiner Frau. Wie geht nun die Geschichte weiter? Am anderen Morgen schrieb David einen Brief an Joab und ließ ihn durch Uriah überbringen. Er schrieb in dem Brief, stellt Uriah nach vorn, wo der Kampf am heftigsten ist, dann zieht euch von ihm zurück, sodass er getroffen wird und den Tod findet. Der Feldherr Joab hatte die Stadt Raba beobachtet. Und er stellte Uriah an einen Platz, von dem er wusste, dass dort besonders tüchtige Krieger standen. Als dann die Leute aus der Stadt Rabba einen Ausfall machten und gegen Joab kämpften, fielen einige vom Volk, das heißt von den Kriegern Davids. Auch der Hethiter Uriah fand den Tod. Der Feldherr Joab schickte einen Boten zu David und ließ ihm den Verlauf des Kampfes berichten. Als die Frau Urias hörte, dass ihr Mann Uriah tot war, hielt sie für ihren Gemahl die Totenklage. Sobald die Trauerzeit vorüber war, ließ David sie zu sich in sein Haus holen. Sie wurde seine Frau und gebar ihm einen Sohn. Dem Herrn aber missfiel, was David getan hatte. Nun lesen wir im nächsten Kapitel weiter, im 12. Kapitel, also 2. Buch Samuel, 12. Kapitel, Vers 1 bis 19. Und dann Vers 24 bis 25. Also 2. Buch Samuel, 12. Kapitel, Vers 1. Darum schickte der Herr den Propheten Nathan zu David. Dieser ging zu David und sagte zu ihm: In einer Stadt lebten zwei Männer. Der eine war reich, der andere war arm. Der Reiche besaß sehr viele Schafe und Rinder. Der Arme aber besaß nichts außer einem einzigen kleinen Lamm, das er gekauft hatte. Er zog es auf und es wurde bei ihm zusammen mit seinen Kindern groß. Es aß von seinem Stück Brot und es trank aus seinem Becher. In seinem Schoß lag es und war für ihn wie eine Tochter. Da kam ein Besucher zu dem reichen Mann und er brachte es nicht über sich, eines von seinen Schafen oder Rindern zu nehmen und es für den Gast zuzubereiten, der zu ihm gekommen war. Darum nahm er dem Armen das Lamm weg und bereitete es für den Mann zu, der zu ihm gekommen war. Da geriet David in heftigen Zorn über den Mann und sagte zu Nathan: So wahr der Herr lebt, der Mann, der das getan hat, verdient den Tod. Das Lamm soll er vierfach ersetzen, weil er das getan und kein Mitleid gehabt hat. Da sagte Nathan zu David: Du selbst bist der Mann. So spricht der Herr, der Gott Israels: Ich habe dich zum König von Israel gesalbt und ich habe dich aus der Hand Sauls errettet. Ich habe dir das Haus deines Herrn und die Frauen deines Herrn in den Schoß gegeben und ich habe dir das Haus Israel und Juda gegeben. Und wenn das zu wenig ist, gebe ich dir noch manches andere dazu. Aber warum hast du das Wort des Herrn verachtet und etwas getan, was ihm missfällt? Du hast den Hethiter Uriah mit dem Schwert erschlagen und hast dir seine Frau zur Frau genommen. Durch das Schwert der Ammoniter hast du ihn umgebracht. Darum soll jetzt das Schwert auf ewig nicht mehr von deinem Hause weichen. Denn du hast mich verachtet und dir die Frau des Hethiters genommen, damit sie deine Frau werde. So spricht der Herr: Ich werde dafür sorgen, dass sich aus deinem eigenen Haus das Unheil gegen dich erhebt. Und ich werde dir vor deinen Augen deine Frauen wegnehmen und sie einem anderen geben. Er wird am hellen Tag bei deinen Frauen liegen. Ja, du hast es heimlich getan. Ich aber werde es vor ganz Israel und am hellen Tag tun. Darauf sagte David zu Nathan: Ich habe gegen den Herrn gesündigt. Nathan antwortete: Der Herr hat dir deine Sünde vergeben. Du wirst nicht sterben. Weil du aber die Feinde des Herrn durch diese Sache zum Lästern veranlasst hast, muss der Sohn, der dir geboren wird, sterben. Dann ging Nathan nach Hause. Der Herr aber ließ das Kind, das die Frau des Uriah dem David geboren hatte, schwer krank werden. David suchte Gott wegen des Knaben auf und fastete streng. Und wenn er heimkam, legte er sich bei Nacht auf die bloße Erde. Die Ältesten seines Hauses kamen zu ihm, um ihn dazu zu bewegen, von der Erde aufzustehen. Er aber wollte nicht und aß auch nicht mit ihnen. Am 7. Tag aber starb das Kind. Davids Diener fürchteten sich, ihm mitzuteilen, dass das Kind tot war. Denn sie sagten, wir haben ihm zugeredet, als das Kind noch am Leben war. Er aber hat nicht auf uns gehört. Wie können wir ihm jetzt sagen, das Kind ist tot? Er würde ein Unheil anrichten. David jedoch sah, dass seine Diener miteinander flüsterten und merkte daran, dass das Kind tot war. Er fragte seine Diener, ist das Kind tot? Sie antworteten, ja, es ist tot. David tröstete seine Frau Bathseba. Er ging zu ihr hinein und schlief mit ihr. Und sie gebar einen Sohn und er gab ihm den Namen Salomon. Wir erfahren in diesem Kapitel, dass David zum Ehebrecher und Mörder geworden war. Er, der große König, wollte das Problem aus der Welt schaffen, indem er den Ehemann von Bathseba, den Hethiter Uriah, im Kampf umkommen ließ. Und dann nahm er die Frau zu sich. Und da erscheint nun der Prophet Nathan. Und er erzählt dem König eine bewegende Geschichte. Da gab es einen reichen Mann, der hatte viel Vieh, und einen armen Mann, der hatte nur ein einziges Lamm. Und nun nimmt der Reiche dem armen Mann das einzige Lamm, das er hatte. David erkennt die Ungerechtigkeit und sagt, dieser Mann verdient den Tod. Und da sagt nun Nathan, du bist der Mann. Du hast nämlich diesem Hethiter Uriah das einzige weggenommen, das er hatte, nämlich seine Frau Bathseba. Der Prophet Nathan hat in einer unheimlich klugen Art und Weise dem König beigebracht, dass er schuldig geworden war. Er wollte nicht dem König direkt ins Gesicht sagen, was er getan hatte, sondern er erzählte ihm diese Geschichte von diesem armen und von dem reichen Mann. Und dann kommt die Reaktion von David, der sagt, das ist eine ungeheure Ungerechtigkeit. Der Mann verdient den Tod. Und damit spricht sich David selbst das Urteil. Und Nathan macht ihn darauf aufmerksam, du selbst bist der Mann. Das stimmt immer ungeheuer nachdenklich, wie hier dieser Prophet mit Hilfe von dieser Geschichte von diesem reichen und armen Mann dem König klar macht, was hier passiert ist, und wie dann David sich selbst das Urteil spricht. Und dann sagt Nathan, du selbst bist der Mann. David bereut seine Sünde. Er bekennt sich schuldig. Und die Sünde wird ihm vergeben. in Anbetracht der vielen guten Dinge, die er vorher getan hatte. Aber das Kind stirbt. Diese Stelle stimmt immer wieder ungeheuer nachdenklich und macht uns darauf aufmerksam, dass auch große Gestalten schuldig werden können. Auch bei großen Gestalten gibt es immer wieder ganz bestimmte dunkle Seiten, die für diese Gestalten zur Versuchung werden. Und dann kommt es zu einem Fehltritt. Und dann versucht man, diesen Fehltritt zu korrigieren und begeht noch ein weiteres Unrecht. Auch das kommt immer wieder vor. Man hat eine schwache Stelle, man wird versucht, man kommt zu Fall. Und damit das nicht aufkommt, begeht man noch ein weiteres Unrecht. Das kann jedem von uns auch passieren. Und hier wird uns das anhand von König David in einer unglaublich bewegenden Art und Weise vermittelt. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wenden uns nun einem weiteren Kapitel zu, das immer noch Bezug hat zu König David. Und bei diesem Kapitel geht es um den Aufstand von einem Sohn gegen König David. Dieser Sohn heißt Abschalom. Und dieser Sohn strebte nach der Königsherrschaft und versuchte mehrere Jahre lang, das Volk der Israeliten auf seine Seite zu bringen. Nachdem er den Eindruck gewonnen hatte, dass er nun einen Aufstand gegen seinen Vater wagen könne, rief er seine Vertrauten in die Stadt Hebron. Und nun lesen wir die Stelle aus der Heiligen Schrift. Und dazu schlagen Sie bitte immer noch im zweiten Buch Samuel, das 15. Kapitel auf. Und da lesen wir nun ab dem Vers 9. Also, 15. Kapitel, Vers 9. Und dann lesen wir weiter über einige Verse. Da brach Abschalom auf und ging nach Hebron. Doch von dort schickte er Boten an alle Stämme Israels und ließ ihnen sagen, wenn ihr den Klang des Widerhorns hört, dann sollt ihr rufen, Abschalom ist König in Hebron. 200 Männer aus Jerusalem waren mit Abschalom gegangen. Er hatte sie eingeladen und sie waren mit ihm gezogen, ohne von der ganzen Sache etwas zu ahnen. Als er seine Opfer darbrachte, ließ Abschalom auch den Giloniter Ahitophel, den Berater Davids, aus seiner Heimatstadt Gilo kommen. So wurde die Verschwörung immer größer und immer mehr Leute schlossen sich Abschalom an. Als ein Bote kam und David meldete, das Herz der Israeliten hat sich Abschalom zugewandt, sagte David zu allen seinen Dienern, die noch bei ihm in Jerusalem waren, auf, wir müssen fliehen, denn für uns gibt es keine Rettung vor Abschalom. Beeilt euch mit dem Aufbruch, sonst kommt er und holt uns ein, bringt Unglück über uns und schlägt die Stadt mit scharfem Schwert. Die Diener des Königs sagten zu ihm, ganz wie der Herr und König sich entscheidet, wir sind deine Knechte. So zog der König fort und sein ganzes Haus folgte ihm. Nur die 10 Nebenfrauen ließ der König zurück. Sie sollten das Haus bewachen. Als der König mit den Leuten, die ihm folgten, fortzog, blieben sie beim letzten Haus stehen. Und alle seine Diener zogen an ihm vorüber. Alle weinten laut, als die Leute an David vorüberzogen. Dann überschritt der König den Bach Kidron. Und alle zogen weiter auf dem Weg zur Steppe. David stieg weinend und mit verhülltem Haupte den Ölberg hinauf. Er ging barfuß und alle Leute, die bei ihm waren, verhüllten ihr Haupt und zogen weinend hinauf. Erschöpft kam der König mit allen Leuten, die er bei sich hatte, an den Jordan. Dort konnte er wieder Atem schöpfen. Hier wird uns also berichtet, dass ein König, Sohn, nämlich Absalom, sich gegen seinen eigenen Vater wendet. Und er versucht, eine Verschwörung anzuzetteln und hat im ganzen Land seine Boten umhergesandt, um Kämpfer zu sammeln für den Aufstand gegen den eigenen Vater. David wird informiert und David ist überrascht. Er hat nicht mehr die nötige Zeit, um ein Heer zu sammeln. Und deswegen ruft er auf zum Aufbruch. Und sie müssen Hals über Kopf fliehen. Sie verlassen die Stadt Jerusalem. Sie ziehen hinunter in das Kidron-Tal, überqueren den Fluss, den Bach und steigen dann den Ölberg hinauf. Und dann ziehen sie weiter über den Ölberg bis hinunter in das Jordan-Tal. Und überqueren den Fluss. Und dort fühlt sich dann David für den Augenblick in Sicherheit. Und nun hören wir, wie es weitergeht. Abschalom war mit dem ganzen Heer der Israeliten nach Jerusalem gekommen. Auch Ahitophel war bei ihm. Abschalom sagte zu Ahitophel, gebt einen Rat, was wir tun sollen. Ahitophel sagte zu Absalom, geh zu den Nebenfrauen deines Vaters, die er hier gelassen hat, um das Haus zu bewachen. So wird ganz Israel erfahren, dass du dich bei deinem Vater verhasst gemacht hast, und alle, die zu dir halten, werden ermutigt. Man errichtete für Absalom ein Zelt auf dem Dach, und Absalom ging vor den Augen ganz Israels zu den Nebenfrauen seines Vaters. Soweit der Text. Es erfüllte sich nun das Wort des Propheten Nathan, der David angekündigt hatte, dass Gott ihm in aller Öffentlichkeit seine Frauen wegnehmen und sie einem anderen geben würde. Dass diese Schandtat durch seinen eigenen Sohn geschah, machte die Angelegenheit für David besonders schmerzhaft. David hatte erfahren, dass Absalom mit seinem Heer ihm nachsetzte. Er überschritt daher den Jordan und bereitete sich in der Nähe einer kleinen Stadt auf den Kampf mit Absalom vor. Nun lesen wir wieder weiter im 18. Kapitel, Vers 1. Zweites Buch Samuel, 18. Kapitel, Vers 1. Dann musterte David die Leute, die bei ihm waren, und setzte die Anführer ein über die einzelnen Tausendschaften und Hundertschaften. Dann ließ er seine Leute ausrücken. Der König sagte zu seinen Leuten: Auch ich will mit euch in den Kampf ziehen. Doch sie erwiderten: Du sollst nicht mit uns in den Kampf ziehen, denn wenn wir fliehen, wird man sich um uns nicht kümmern. Und wenn die Hälfte von uns stirbt, wird man sich nicht um uns kümmern. Doch du giltst so viel wie 10.000 von uns. Und außerdem wäre es besser, wenn du uns von der Stadt aus zu Hilfe kommen könntest. Der König antwortete ihnen: Ich will tun, was ihr für richtig haltet. Darauf stellte sich der König neben das Tor der Stadt, und die Leute zogen nach Hundertschaften und Tausendschaften geordnet hinaus. Und der König befahl: Geht mir mit dem Jungen, mit Abschalom, schonend um. Alle Leute hörten, wie der König seinen Anführern wegen Abschalom diese Anweisung gab. Die Leute zogen ins Feld, den Israeliten entgegen, und im Wald Ephraim kam es zur Schlacht. Die Israeliten unter der Führung von Abschalom wurden von den Leuten Davids geschlagen und erlebten eine schwere Niederlage. An jenem Tag fielen 20.000 von ihnen. Der Kampf breitete sich über die ganze dortige Gegend aus, und der Wald verschlang an jenem Tag mehr Krieger als das Schwert. Plötzlich kam Abschalom in das Blickfeld der Krieger Davids. Er ritt auf einem Maultier. Als das Maultier unter den Ästen einer großen Eiche hindurchlief, blieb Abschalom mit dem Kopf fest an der Eiche hängen, sodass er zwischen Himmel und Erde schwebte und das Maultier unter ihm weglief. Jemand sah es und meldete es dem Feldherrn Joab: Ich habe gerade Abschalom an einer Eiche hängen sehen. Joab sagte zu dem Mann, der ihm das meldete: Wenn du es gesehen hast, warum hast du ihn nicht sofort an Ort und Stelle niedergestoßen? Ich hätte dir dann gern 10 Silberstücke und einen Gürtel gegeben. Der Mann antwortete Joab: Auch wenn ich 1.000 Silberstücke auf die Hand ausgezahlt erhielte, werde ich meine Hand nicht gegen den Sohn des Königs erheben. Denn der König hat dir vor unseren Ohren befohlen: Gebt mir auf den Jungen, auf Abschalom, Acht. Hätte ich heimtückisch gehandelt und ihm etwas getan, dem König bleibt ohnehin nichts verborgen, dann würdest du dich aus der Sache heraushalten. Joab erwiderte: Ich kann mich nicht noch länger mit dir aufhalten. Und er nahm 3 Spieße in die Hand und stieß sie Abschalom, der noch lebend an der Eiche hing, ins Herz. Die 10 Waffenträger Joabs umringten Abschalom und schlugen ihn tot. Dann ließ der Feldherr Joab das Widderhorn blasen, und die Krieger hörten auf, die Israeliten zu verfolgen, weil Joab ihnen Einhalt gebot. Sie nahmen Abschalom und warfen ihn im Wald in eine tiefe Grube und errichteten über ihm einen riesigen Steinhaufen. Alle Israeliten aber flohen, jeder in sein Zelt. Da wird uns nun vom Kampf berichtet zwischen den Anhängern von Abschalom und den getreuen Kriegern von König David. Es kommt zu einem riesigen Kampf. Das Heer von David besiegt die Anhänger von Abschalom. Abschalom versucht zu fliehen, er reitet auf einem Maultier und reitet gerade unter einer Eiche durch. Und da bleibt er in den Ästen hängen. Das Maultier läuft weiter und der junge Mann hängt völlig hilflos in der Luft. Und da wird er gesehen. Und der Feldherr sagt zu einem Soldaten: du müsstest den doch umbringen. Und der Soldat erwidert, aber das geht doch nicht. Wir haben doch gehört, was der König gesagt hat. Wenn ich den umbringe, dann hat das Konsequenzen. Und dann nimmt dann Joab selbst, der Feldherr, die Speere in die Hand und tötet Absalom. Und man wirft ihn dann in einen Abgrund und errichtet einen großen Steinhaufen über ihm. Und nun kommen wir zu einer der bewegendsten Stellen des Alten Testaments. Und da lesen wir nun im 18. Kapitel ab dem Vers 31 weiter. Nach der Schlacht eilten Boten zu König David, um ihm vom Ausgang der Schlacht zu berichten. Einer dieser Boten war ein Kuschiter. Die Kuschiter, das ist der alte Name für die Äthiopier. Da kam auch der Kuschiter und sagte: Mein Herr, der König, lasse sich die gute Nachricht bringen, dass der Herr dir heute Recht verschafft hat gegenüber allen, die sich gegen dich erhoben hatten. Der König fragte den Kuschiter: Geht es dem Jungen Absalom gut? Der Kuschiter antwortete: Wie dem jungen Mann möge es allen Feinden meines Herrn, des Königs, ergehen, allen, die sich in böser Absicht gegen dich erhoben hatten. Da zuckte der König zusammen, stieg in den oberen Raum des Stadttores, das sich in einem Turm der Wehrmauern befand, hinauf und weinte. Während er hinaufging, rief er immer wieder: Mein Sohn Absalom, mein Sohn Absalom, wäre ich doch an deiner Stelle gestorben, Absalom, mein Sohn, mein Sohn. Man meldete dem Feldherrn Joab: Der König weint und trauert um Absalom. So wurde der Tag der Rettung für das ganze Volk zu einem Trauertag. Denn die Leute hörten an diesem Tag: Der König ist voll Schmerz wegen seines Sohnes. Die Leute schlichen sich an jenem Tag in die Stadt, wie sich Leute davonschleichen, die Schande auf sich geladen haben, weil sie im Kampf geflohen sind. Der König aber hatte sein Gesicht verhüllt und rief laut: Mein Sohn Absalom! Absalom, mein Sohn, mein Sohn! Dann kehrte David wieder nach Jerusalem zurück. Er überschritt den Jordan und versöhnte sich mit seinen verschiedenen Feinden, die mit Absalom gegen ihn gekämpft hatten. Liebe Hörerinnen und Hörer, hier erleben wir die Trauer eines Vaters. Obwohl er durch den eigenen Sohn angegriffen worden war und sich in größter Gefahr befand, und obwohl er von seinem eigenen Sohn gedemütigt worden war, trauert er aus tiefstem Herzen um diesen Sohn. Er hat den Befehl ausgegeben: Schont mir Absalom. Er war also auch im Kampf, in der Bedrängnis ganz Vater geblieben. Und als er nun hört, dass dieser Sohn getötet worden war, da beginnt er aus tiefstem Herzen zu weinen. Und da wird uns bewusst, dass die Vaterliebe größer ist als das Vergehen von einem Sohn. Das ist erschütternd. Er weint um ihn und sagt: Wäre ich doch an deiner Stelle gestorben. Er wäre bereit gewesen, sein Leben hinzugeben für diesen aufrührerischen Sohn. In diesem Schmerz kommt die innere Größe von König David in einer ganz besonderen Weise zum Ausdruck. Und es ist immer wieder erschütternd, wenn man diese Stelle liest und dabei vielleicht auch an so manchen Sohn und so manche Tochter denkt, die einem oft viel Leidvolles zugefügt haben. König David bleibt Vater, trotz des großen Unrechtes von seinem Sohn Absalom. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen nun noch einige letzte Begebenheiten aus dem Leben von König David etwas näher betrachten. König David war ein alter Mann geworden und er spürte, dass es Zeit war, seine Herrschaft an einen Sohn weiterzugeben. Und so hören wir nun, wie König David seinen eigenen Sohn Salomon zum Nachfolger bestimmt. Dazu müssen wir jetzt in ein weiteres Buch des Alten Testamentes wechseln und beginnen jetzt mit den Büchern der Könige. Und da schlagen Sie bitte das erste Buch der Könige auf und da beginnen wir mit dem ersten Kapitel, Vers 32. Also, erstes Buch der Könige, erstes Kapitel, Vers 32 und weitere Verse. Hierauf befahl König David: Ruft mir den Priester Zadok, den Propheten Nathan und Benaja, den Sohn Jojodas. Sie erschienen vor dem König und dieser trug ihnen auf: Nehmt das Gefolge eures Herrn mit euch, setzt meinen Sohn Salomon auf mein eigenes Maultier und führt ihn zum Gihon hinab. Da müssen wir ganz kurz erklären, um was es sich bei dem Gihon handelt. Beim Gihon handelt es sich um eine Quelle am Ostabhang des Tempelberges. Diese Quelle gibt es heute noch. Sie ist unter dem Namen Marienquelle bekannt. Dann geht der Text weiter. Dort sollten ihn der Priester Zadok und der Prophet Nathan zum König von Israel salben. Und ihr sollt in das Horn stoßen und rufen: Es lebe König Salomon! Dann zieht mit ihm herauf. Er soll kommen, sich auf meinen Thron setzen und König werden an meiner Stelle. Denn ich habe ihn zum Fürsten von Israel und Juda bestimmt. Wir können hier feststellen, dass König David sehr entschlossen handelt. Es waren auch im Hintergrund einige Intrigen zu befürchten. Er gibt also dem Priester Zadok den Auftrag, zusammen mit dem Propheten Nathan und Benaja den jungen Salomon zu einer Quelle hinzuführen, und dort soll es zur Salbung kommen. Wir wissen nicht, warum König David gerade diese Stelle für die Salbung ausgesucht hat, aber der Name weist eindeutig darauf hin, dass es sich um die heutige sogenannte Marienquelle gehandelt hat. Und dann soll man den gesalbten jungen König sofort wieder in die königliche Burg hinaufführen, und dort soll er sich auf den Thron setzen. Und auf diese Art und Weise ist dann der junge König gesalbt und inthronisiert. Nun geht es weiter. Der Priester Zadok, der Prophet Nathan und Benaja, der Sohn Jojodas, zogen mit den Keretern und den Peletern hinab. Da müssen wir ganz kurz erklären, wer diese Kereter und die Peleter waren. Es handelte sich dabei um zwei nicht-semitische Stämme, die zur Leibwache des Königs gehörten. Der König hatte in seiner Leibwache also auch manche ausländischen Soldaten, wenn wir das mal in vereinfachter Form sagen wollen. Also der Priester, der Prophet, dann Benaja und die Leibwache ziehen also jetzt hinunter zu dieser Quelle. Sie setzten Salomo auf das Maultier des Königs David und führten ihn zum Gihon. Der Priester Zadok hatte das Salbhorn aus dem Zelt mitgenommen und salbte Salomo. Hierauf blies man in das Widderhorn, und alles Volk rief: Es lebe König Salomon! Nun zog das ganze Volk mit ihm hinauf in die Stadt. Dabei spielten sie auf Flöten und waren voller Freude, sodass bei ihrem Geschrei die Erde zu bersten drohte. König David hatte also den jungen Salomon inthronisiert, und nun hören wir noch ganz kurz von seinen letzten Anordnungen und von seinem Tod. Dazu schlagen wir das zweite Kapitel auf und beginnen wieder mit dem Vers Nummer 1. Also zweites Kapitel, Vers 1. Als die Zeit herankam, da David sterben sollte, ermahnte er seinen Sohn Salomon: Ich gehe nun den Weg alles Irdischen. Sei also stark und mannhaft. Erfüll deine Pflicht gegen den Herrn, deinen Gott. Geh auf seinen Wegen und befolg alle Gebote, Befehle, Satzungen und Anordnungen, die im Gesetz des Moses niedergeschrieben sind. Dann wirst du Erfolg haben bei allem, was du tust und in allem, was du unternimmst. Und der Herr wird sein Wort wahrmachen, das er mir gegeben hat, als er sagte: Wenn deine Söhne auf ihren Weg achten und aufrichtig mit ganzem Herzen und ganzer Seele vor mir leben, wird es dir nie an Nachkommen auf dem Thron Israels fehlen. David verschied zu seinen Vätern und wurde in der Davidstadt begraben. Die Zeit, in der David über Israel König war, betrug 40 Jahre. In Hebron regierte er 7 Jahre und in Jerusalem 33 Jahre. Salomon saß nun auf dem Thron seines Vaters David, und seine Herrschaft befestigte sich mehr und mehr. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben gelesen, welche Worte hier König David zu seinem Sohn Salomon spricht. Und das sind immer wieder ganz besondere Worte. Wenn ein Vater weiß, dass er auf den Tod zugeht, dann gibt er seinem Sohn das mit, was für ihn das Wesentlichste ist. Im Angesicht des Todes sagt ein Vater das, was ihn im Innersten bewegt. Und sagt er das, was er seinem Sohn am meisten wünscht. David sagt, ich gehe nun den Weg alles Irdischen. Sei also stark und mannhaft. Erfüll deine Pflicht gegen den Herrn, deinen Gott. Geh auf seinen Wegen und befolg alle Gebote, Befehlungen und Satzungen und Anordnungen, die im Gesetz des Moses niedergeschrieben sind. Und dann kommt das Wort, das besonders beeindruckend ist. Dann wirst du Erfolg haben bei allem, was du tust und in allem, was du unternimmst. Also wenn der Sohn den rechten Weg geht und sich an die Gebote Gottes hält, dann wird er auch den Segen Gottes spüren. Und das ist genau das, was wir auch unseren eigenen Söhnen und Töchtern immer wieder mitgeben wollen. Wir fordern sie auf dem Weg Gottes zu gehen. Weil wir wissen, dass der Weg Gottes immer der beste Weg ist. Er ist nicht einfach. Er erfordert ganzen Einsatz. Er fordert ein ständiges Ringen. Aber wenn der Mensch diesen Weg geht, dann bekommt er auch den Segen von Gott. Und das ist immer wieder auch der Wunsch von uns Eltern, dass wir unseren Kindern nahelegen wollen, bitte geht den Weg Gottes. Halte dich an die Gebote Gottes. Auf diese Art und Weise wirst du auch den Segen Gottes verspüren und dein eigenes Leben wird gelingen. Das sind Worte, die für alle Zeiten gelten, diese Worte, die David hier zu Salomon spricht. Und dann heißt es, verschied David zu seinen Vätern und wurde in der Davidstadt begraben. Und dann wird noch darauf hingewiesen, dass David insgesamt 40 Jahre lang über das Volk Israel regiert hat. 7 Jahre lang war er in der Stadt Hebron König und dann, nach der Eroberung von Jerusalem, war er noch 33 Jahre lang König in Jerusalem. Ja, so viel zu dieser Gestalt von König David, die zu den größten Gestalten des Alten Testamentes gehört. Ein bewegtes Leben mit vielen Prüfungen und Bewährungen, auch mit manchen Fehltritten, aber doch immer wieder ein Leben vor dem Angesicht Gottes. Ein Herrscher, der gewusst hat, dass er im Auftrag Gottes zu handeln hat. Und das macht diesen David so groß. Und macht ihn zu einer Gestalt, die durch die Jahrtausende als Vorbild weiterwirkt. Liebe Hörerinnen und Hörer, am Ende dieser Sendung wollen wir noch einmal Gott danken für diese wunderbaren Stellen aus der Heiligen Schrift. Jedes Mal, wenn wir solche Stellen betrachten, dann spüren wir die Nähe Gottes. Wir erleben hier das Leben in allen seinen Höhen und Tiefen, aber wir spüren, dass Gott immer im Hintergrund da ist. Und das macht dieses Betrachten der Heiligen Schrift immer zu einer sehr berührenden Sache. Wir lesen über Dinge, die das Leben betreffen. Und in der Heiligen Schrift gibt es Berichte, die uns zutiefst erschüttern. Und da lesen wir immer von guten Dingen, aber auch von sehr problematischen und bösen Dingen. Und wir spüren dann, wie diese Dinge von Gott aus gesehen werden. Und wie Gott dann eingreift. Und wie der Mensch immer wieder die Möglichkeit hat, sein Leben zu ändern und zu Gott zurückzukehren. Und das wollen wir aus der heutigen Sendung mitnehmen. Ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für Ihre freundliche Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen alles Gute und Gottes besonderen Segen.
Sie hörten einen weiteren Teil der Sendereihe Einführung ins Alte Testament mit Herr Dr. Peter Ecker aus Brixen im Südtirol. Sie können die Sendung als CD bei unserem Hörerdienst bestellen unter der Telefonnummer 041 720 23 23 oder schriftlich per E-Mail info@radiogloria.ch. Zum Nachhören und Herunterladen hören Sie diesen Beitrag auch unter Podcast www.radiogloria.ch. Wir danken Radio Maria Österreich für die Zusammenarbeit. Am Mikrofon verabschiedet sich Ihre Andrea Marti.